Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Noviso Total. Auch heute berichten wir wieder unabhängig über die heißen Themen des Mainstream und über die investigativen Fundstücke der alternativen Medien. Folgende Themen haben wir heute für euch vorbereitet. RFID. Die neuen Funkchips sollen nicht nur in unsere Kleidung, sondern auch in unsere Körper wandern, wenn es nach den Leitmedien geht. Stopp Rammstein. Die völkerrechtswidrigen Drohnenkriege der USA von deutschem Boden sollen gestoppt werden, fordert eine breite Bürgerbewegung. Und Ebola. War die Seuche eine tatsächliche Gefahr oder steckt eine andere Geschichte hinter der Virushysterie? Sie haben schon lange unbemerkt in unseren Alltag Einzug gehalten. RFID-Chips sind millimetergroße Schaltkreise, die unsere Kleidung, Lebensmittel oder Haustiere zu Sendern machen, die angefunkt werden können und ihre festgelegte ID zurücksenden. Doch seit einigen Monaten werben die Leitmedien koordiniert für das organische Implantieren von Funkchips in lebende Menschen. Ist damit die rote Linie überschritten?
RFID Radio Frequency Identification oder auch Identifizierung mittels Radiowellen ist eines der meistdiskutierten Themen der vergangenen Monate. Während sich ein Mainstream-Reporter nach dem anderen einen RFID-Funkchip vor der Kamera unter die Haut implantieren lässt und gleichzeitig dessen Nutzen bewirbt, warnen alternative Medienmacher davor, dass der RFID-Chip der zentrale Baustein zur Errichtung eines total überwachten faschistischen Staates sei. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen argumentieren Moderatoren, dass der RFID-Chip eine praktische Alternative zum Öffnen von Türen mit einem Schlüssel, Speichern von persönlichen Daten und Passwörtern auf dem Smartphone und zum Zahlungsverkehr mit Bargeld sei.
Und in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert ist der Chefpropagandist Klaus Kleber, der sich hingestellt hat und erstmal die Werbetrommel gerührt hat für den RFID-Chip. Das ist eine tolle Sache, ne? Wenn jeder einen Chip trägt, dann können wir eigentlich bloß Arm rüberziehen beim Einkaufen über einen Scanner. Wir können natürlich auch nicht mehr überfallen werden, Bargeld kann nicht gestohlen werden. Diese Geschichten, diese Märchen erzählen sie den Leuten im Fernsehen. Interessant ist dabei, dass noch vor 20 Jahren die Leute, die gesagt haben, irgendwann wollen die uns einen Chip einsetzen, die wurden belacht, ausgelacht, als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Jetzt stellt sich das Mainstream hin und erklärt uns, wie toll das ist. Das sollte man im Zusammenhang mit dem Bargeldverbot sehen.
Die RFID-Technologie ist bisher wenig bekannt. Ihre Wurzeln reichen bis in die 1940er Jahre zurück, als Forscher wie Lev Sergejewitsch Termen Wanzen für Geheimdienste entwickelten. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät und einem Funkchip. Das Lesegerät kann ein Smartphone, Tablet, Laptop, Scanner oder allgemein jeder funkfähige Computer sein. Der Funkchip ist ein elektronischer Kleinbausatz, der aus einer millimetergroßen, teils spiralförmigen Antenne besteht, die mit einem kleinen Speicherschaltkreis verbunden ist. Dieser liest und speichert Daten auf dem ebenso eingebauten Speicher. Energie erhält der Chip entweder durch eine integrierte Batterie oder passiv durch die eindringenden Radiowellen. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen kleinen Bauweise können RFID-Chips vielfältig eingesetzt werden.
An der Bar dient er als Kreditkarte und dem Betreiber erspart er viel Personal. Immer mehr Fitnesszentren setzen darauf, aber auch in anderen Bereichen steht der Durchbruch mit den Funkchips bevor. Im Patientenarmband revolutionieren sie das Krankenhaus. In Fachscheinen machen sie bald Kontrolleure überflüssig. Im Geschäft, an Lebensmitteln oder an Bekleidung beschleunigen sie das Einkaufen und in der Kundenkarte das Bezahlen.
Neben den noch diskutierten Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeugortung, Bargeldortung und Echtheitsbestimmung von Medikamenten sind ins lebende Tier per Operation eingepflanzte RFID-Funkchips bereits bei der Haustieridentifikation im Einsatz. Seit 2012 müssen Haustiere einen implantierten Funkchip im Körper haben, wenn sie in der EU reisen wollen. Bereits 2006 mussten Hunde in der Schweiz verpflichtend gechippt werden, seit 2012 ebenso in Österreich.
Es ist nicht eine große Operation, sondern eine kleine Injektion. Also es muss gemacht werden bevor der ersten Weitergabe eines Welpens, also ab 3 Monaten. Und damit ist das Tier für sein Leben lang eindeutig identifizierbar. Es wird in einer internationalen Datenbank registriert. Und durch diese Registrierung ist jederzeit der tatsächliche Besitzer wieder auffindbar.
Eine Chippflicht für Menschen, wie sie für Haustiere bereits flächendeckend umgesetzt wurde, wird in den Leitmedien noch nicht öffentlich diskutiert. Doch die Zielstellung einer übergriffigen Chipverpflichtung per Gesetz wird in der alternativen Medienlandschaft als hochwahrscheinlich angesehen. Filmemacher, Rockefeller-Vertrauter und Medieninformant Aaron Rousseau warnte bereits 2006 vor einer RFID-Pflicht.
Die Agenda ist es, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Es wird kein Bargeld mehr geben. Und Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können sie jeden Betrag, wann immer sie wollen, entnehmen. Wenn die sagen, du schuldest uns so und so viel Geld an Steuern, dann entnehmen sie den Betrag digital von deinem Chip.
Totale Kontrolle.
Totale Kontrolle. Und wenn man wie du oder ich dagegen protestiert, können sie deinen Chip ausschalten und du hast nichts mehr.
Eine besondere Gefahr liegt dabei in der Unmöglichkeit für den Bürger, die RFID-Chips technisch zu überprüfen. Ist der Chip ein reiner ID-Chip oder hat der Zusatzfunktionen? Handelt es sich möglicherweise sogar um ein Tötungsinstrument, mittels welchem der Träger per Funk eliminiert werden kann? Letzteres ist insbesondere nicht mehr auszuschließen, seit 2007 der Patentantrag eines saudi-arabischen Erfinders beim Deutschen Patentamt in München einging. Dieser beinhaltete die Überwachung und Tötung von Menschen mittels RFID-Chip. 2011 berichteten die COP-Nachrichten, dass ein derartiger Mord-RFID-Chip bereits von der Gesundheitsbehörde der USA zugelassen worden sei.
Diese Chips sammeln, speichern und übermitteln unmerklich und unsichtbar nicht nur persönliche Daten, sondern sie können auch für viele andere Funktionen kodiert werden. Durch den Chip soll zum Beispiel ferngesteuert einer Zielperson eine tödliche Dosis Cyanid in die Haut gebracht werden können. Ein Reporter von Fox News ist in dem Video mit den Worten zu hören, der Chip bringt dich um, wenn du aus der Reihe tanzt.
RFID ist eine nützliche und gleichzeitig hochgefährliche Technologie, deren Einsatz wohl überlegt und notfalls abgelehnt werden sollte. Umso nachvollziehbarer ist die Wut und Empörung von Eltern und RFID-Gegnern, dass ebenso schamlos wie das Heute-Journal auch der Kinderkanal Kika für RFID-Chips Werbung macht.
Rin, Angelo, ihr seid auch Cyborgs, aber was seid ihr jetzt für Cyborgs?
Wir sind Spaß-Cyborgs.
Spaß-Cyborg? Was hast du denn so als Cyborg?
Spaß machen.
Ich habe zum Beispiel hier einen Funkchip und da auch einen, weil warum keine zwei?
Und was hast du, Angelo?
Hier habe ich auch so einen Funkchip wie den und der ist so groß wie so ein Reiskorn.
Warum macht man sowas, Rin?
Aus Spaß, glaube ich.
Ob Politiker, die sich den gläsernen, kontrollierbaren Bürger wünschen, Chip-Produzenten, die mit dem lukrativen Geschäftsfeld RFID ihre Patente vergolden möchten, oder Medien, die sich staatlich verpflichtet oder als Werbeträger für RFID einsetzen. Die Advokaten der Funk-Chip-Einführung sind eine breite Meinungsfront. Doch auch der RFID-Widerstand ist gut aufgestellt und aktiv. Mit all den Chancen und all den Gefahren ist RFID eine Technologie, die eingehend geprüft und sehr vorsichtig eingesetzt werden sollte. Eine verpflichtende Implantation scheitert nicht zuletzt in Deutschland an dem im Grundgesetz verankerten Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch daher scheint es die Strategie der RFID-Profiteure zu sein, die Bevölkerung nicht zu zwingen, sondern sie zu überreden, sich den Chip freiwillig einsetzen zu lassen. Die RFID-Kritiker dagegen arbeiten darauf hin, genau dies zu verhindern.
6 Milliarden Euro von der EU an die Türkei bremsen derzeit den Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland gehörig aus. Für Angela Merkel scheint damit die Bekämpfung von Fluchtursachen erst einmal erledigt. Dass die Kanzlerin und die EU einen Pakt mit einem türkischen Präsidenten geschlossen haben, der sich zunehmend als Diktator erweist, spielt auch keine Rolle. Doch Nicht Erdogan, sondern unsere Bundeskanzlerin ist diejenige, die zuallererst und am leichtesten die von den USA angeführten Kriege in aller Welt beenden könnte. Das zeigt unser aktueller Film Kriegsversprechen 3, der sich noch in der Produktion befindet. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Deutschland 2016. Das ganze Land ächzt und stöhnt über die Flüchtlingskrise. Das Schengen-Abkommen der offenen Grenzen ist in der Praxis gescheitert. Europa igelt sich ein. Die Fassade der Europäischen Union, sie bröckelt. Vom Krieg und Hunger aus der Heimat Vertriebene begehren verzweifelt Einlass. Vor der New Yorker UN-Versammlung erklärte die mächtigste Frau der Welt:
Wer das Leid derjenigen sieht, die ihre Heimat hinter sich lassen und sich anderswo Schutz und Zukunft erhoffen, der weiß, dass es letztlich nur eine Lösung gibt. Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegenwirken.
Auf der Weltbühne zeigt sich Angela Merkel entschlossen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Mit Milliarden Euro Steuergeldern erkauft sich die Europäische Union die Hilfe der Türkei. Der Beitrittskandidat erklärt sich bereit, einen Großteil der Einwanderer bei sich aufzunehmen, damit sie bloß von der EU fernbleiben. Fluchtursachen wirklich bekämpfen geht aber anders. Und gerade die Bundeskanzlerin könnte mit einem einzigen Anruf in Rheinland-Pfalz so gut wie alle Kriege im Mittleren und Nahen Osten beenden. Denn die finden größtenteils unter der Führung der USA statt. Und dabei spielt der Luftwaffenstützpunkt der Air Force in Ramstein eine zentrale Rolle. Kritische Journalisten sind hier nicht gern gesehen. Als wir für unseren Film Kriegsversprechen 3 drehen, tauchten schon nach 2 Minuten Soldaten auf, um das zu unterbinden. Pressefreiheit hin oder her, wir werden gezwungen, unsere Aufnahmen zu löschen.
Speaking in English? Yes. Hello.
Do you have a paper saying you can report?
Yes.
Es soll verschleiert werden, dass die Ramstein Airbase das größte und wichtigste Kriegsdrehkreuz der Welt ist. Über eine SATCOM-Relay-Station, die hier vor 2 Jahren errichtet wurde, werden sämtliche Kampfdrohnen angesteuert, die in den Kriegsgebieten täglich im Einsatz sind. Deutschland, auf dessen Hoheitsgebiet sich der Luftwaffenstützpunkt befindet, verstößt damit gegen das Völkerrecht. Eine jetzt von der Bundesregierung herausgegebene Geheimstudie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags spricht Klartext. Zitat: Unstreitig ist, dass Deutschland völkerrechtswidrige Militäroperationen oder gar Kriegsverbrechen, die durch ausländische Staaten von deutschem Territorium aus durchgeführt werden, nicht dulden darf. Und die völkerrechtswidrige Exekution eines Terrorverdächtigen durch Kampfdrohnen außerhalb eines bewaffneten Konflikts kann daher, wenn die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen protestiert, eine Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt darstellen.
Was in Ramstein abläuft in Sachen Drohnen, in Sachen Raketenabwehrschild, in Sachen Versorgung der Kriegsschauplätze mit dort gelagerter Munition, ist alles a. völkerrechtswidrig, weil die Kriege völkerrechtswidrig sind, und b. grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden dürfen. Dann gibt es hier eine Sonderramp, eine sogenannte Hot Cargo Pad. Das ist eine Ladefläche für heiße Ware. Und diese heiße Ware ist in diesen Bunker nebendran eingelagert. Das sind alle Bomben und Raketen, die früher in Afghanistan und jetzt wieder im Irak und in Syrien abgeworfen werden. Und die machen auch die Flüchtlinge. Interessant ist, dass dieses Hot Cargo Pad viel näher an dem deutschen Ort Prinzbach liegt, als an der US-Wohnsiedlung, die sich hier in diesem Bereich der Weißkaltnis befindet. Also auch da war man besonders vorsichtig mit den eigenen Leuten und etwas weniger vorsichtig mit den anwohnenden Deutschen.
Damit es den US-Soldaten an nichts fehlt, gibt es auf der Airbase ein riesiges Shopping- und Kinocenter, eine Bowlingbahn, einen Golfplatz und sogar ein Luxushotel. Doch außerhalb der Basis brodelt es in der Bevölkerung. Einige wollen die Militärpräsenz der Amerikaner nicht länger hinnehmen.
Nee, ich halte von denen nichts, die nehmen uns die Wohnung weg. Ich wohne hier, drumherum wohnen lauter Amerikaner. Mein Sohn hat müssen wegziehen und das Schönste ist, die meisten Gemeinden, die kennen gar nicht so, wie viele Amerikaner da beschäftigt sind oder gemeldet sind, weil die Hälfte nämlich gar nicht gemeldet ist. glaube ich nicht, dass die Steuern zahlen. Und unser Cashberg da oben, ne? Wo das, das Hospital, dass du unsere Politiker nicht wolle, dass die das wäre zurückholen. Und wir könnten da hochfahren, hätten eine Umgehungsstraße. Das kriegen wir nie wieder. Und verseucht ist es bestimmt auch.
Die Kampagne Stopp Rammstein mobilisiert bundesweit zu einer nie dagewesenen Großdemo an der Airbase. Ziel ist die Einstellung der grundgesetzwidrigen Aktivitäten der Amerikaner. Informationen und Anmeldungen unter www.rammstein-kampagne.eu.
Übrigens, vor dem Leipziger Bundesverwaltungsgericht klagt unser Interviewpartner Wolfgang Jung gegen die Bundesrepublik. Am 5. April ab 9.30 Uhr soll das Gericht nach öffentlicher Verhandlung entscheiden, ob ein einfacher Bürger überhaupt das Recht besitzt, die Berliner Regierung auf Einhaltung des Grundgesetzes zu verklagen. Doch die dubiosen Vorgänge auf der Rammstein Airbase stehen im krassen Widerspruch zu unserer Verfassung. Daher hofft Herr Jung auf möglichst viele Prozessbeobachter im Gerichtssaal. Kriegsversprechen 3 befindet sich noch in der Produktion. Aber eben erst haben wir unsere aktuellste Dokumentation zum Thema Ebola abgeschlossen. Die Virushysterie der Leitmedien verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Im letzten Jahr wurde der plötzliche Ebola-Alarmismus von völliger Funkstille in der Berichterstattung abgelöst. Könnte dies damit zusammenhängen, dass die tatsächlichen Hintergründe sowohl Industrie als auch Politik und Medien sehr schlecht aussehen lassen? In unserem neuen Film Akte Ebola ungelöst berichten wir ausführlich über die haarsträubenden Fakten.
Neben all den schrecklichen Nachrichten der vergangenen 2 Jahre war das Thema Ebola nur eines von vielen. Im Dezember 2013 gab es die ersten Fälle dieser Krankheit, deren Symptome ähnlich einer Vergiftung sind. Die WHO entsandte schnell Experten, um diese Krankheit, an welcher immer mehr Menschen starben, genau zu untersuchen. Gewebeproben verstorbener und erkrankter Patienten wurden in Labore in Frankreich und Deutschland geschickt. Schnell stand fest, als Ursache für das hämorrhagische Fieber kommt nur das Ebola-Virus in Frage, welches bei etwa 25% der Patientenproben nachgewiesen werden konnte.
Was ich einfach intellektuell nicht nachvollziehen kann, ne, ist, man findet bei einigen Erkrankten ein bestimmtes Virus oder das, was man vom Labortest her für ein Virus hält und gibt dann diesem Virus die Schuld sozusagen, ja, und ignoriert völlig, dass es Erkrankte gibt, bei denen das Virus nicht vorzufinden ist. Man ignoriert völlig, dass es Gesunde gibt, ja, bei denen das Virus per Labortest vorzufinden ist. Ja, da passt was nicht.
Die Symptome von Ebola sind vergleichbar mit denen von Malaria und anderen hämorrhagischen Fiebern. Normalerweise müssten diese zunächst ausgeschlossen werden, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können. Denn theoretisch könnten für die vergiftungsähnlichen Symptome auch andere Ursachen in Frage kommen. Der Impfkritiker Hans Tolzin wollte sich nicht zufrieden geben mit den Verlautbarungen der Regierung und deren Forschungsinstituten. Darum reiste er selbst in die betroffene Region in Guinea, um eigene Recherchen zu der angeblichen Ebola-Epidemie anzustellen.
Meine Motivation, da überhaupt runterzufliegen, war herauszufinden, ob meine Hypothesen, dass andere naheliegende Ursachen für diesen Ebola-Ausbruch einfach ignoriert wurden, ob diese Hypothese von mir stimmt. Ja? Ich wollte also da vor Ort und mir das mal selber angucken. Am Ground Zero sozusagen. Ne?
Ein Besuch in dem Dorf, in welchem der erste Ebola-Patient festgestellt worden sein soll, erbrachte einen ersten Hinweis. Ein 2-jähriger Junge war im Dezember 2013 mit Symptomen bei diesem Dorfarzt eingeliefert worden. Dieser führte zunächst seine Standarddiagnose durch, welche auch einen Malaria-Test beinhaltet.
Also die Leute werden hier damit Malaria getestet.
Okay.
Wenn die 2 Schritte hier rauskommen, das heißt, derjenige Patient ist Malaria positiv.
Ja, okay.
Und hat er mit dem Kind das gemacht, il était positif.
Il était positif, c'est un D.
Das Kind war natürlich Malaria positiv.
War Malaria positiv.
Dann hat er das Kind also behandelt, als der Malaria krank wäre.
Also die Anzahl der Todesfälle, die man jetzt dem Ebola-Virus in die Schuhe schiebt, ist eigentlich identisch mit der Anzahl der Todesfälle, die man vorher sowieso aufgrund von vor allem von Malaria und Lassa-Fieber hat oder hatte. Ja? Und interessanterweise sind die Sterbezahlen bei Malaria in diesen Ländern, also soweit es eine Statistik gibt, ja, sind die in dem Maße gefallen, wie es dann Ebola-Fälle gab. Ja? Das heißt, meine Hypothese ist, man hat einfach die bisherigen Malaria-Fälle oder die Fälle, die man als Malaria etikettiert hat, jetzt einfach mit Ebola etikettiert. Ja?
Doch Hans Tolzin konnte vor Ort in Guinea noch weitere mögliche Ursachen oder Teilursachen für die Erkrankungen vorfinden.
Was ich bestätigt bekommen habe, ist der hemmungslose Einsatz von Paracetamol, Antimalariamittel, Antibiotika. Ich habe vorgefunden Glyphosat. Also Glyphosate sind dort am Straßenrand erhältlich. Ja, kann jeder dort kaufen und auf seinem Acker ausbringen.
Einige der von Ebola betroffenen Dörfer ernteten kurz vor der Seuche den Reis, welchen sie erstmals mit Glyphosat behandelten. In den Waldgebieten Westafrikas löste auch die westliche Schulmedizin die Einheimische radikal und in kürzester Zeit ab. Umstände, welche gepaart mit Armut, mangelhaften hygienischen Bedingungen und Kriegstraumata das ideale Rezept für Seuchen sind. Doch welches Interesse hat der Westen daran, die wahren Ursachen der Seuche nicht zu benennen? Das Geschäft des pharmazeutisch-industriellen Komplexes, es boomt. Angesichts der Milliardenumsätze, welche mit Impfstoffen und Medikamenten generiert werden.
Also jedes Land will ja vorne dran sein in der Forschung. Es geht um Millionen Zuschüsse, Forschungszuschüsse, ja. Und jedes Institut versucht dann möglichst das Forschungsobjekt ja unter eigener Kontrolle zu behalten, weil es winkt ja in der Ferne dann der Nobelpreis, ne? Das ist klar, gibt man dann einen Ebola-Patienten nicht weg. Die behält man, ja, und forscht, ja, und probiert neue Medikamente aus, ja. Die kriegt man dann auch noch umsonst, ja, die normal Tausende von Euro kosten, umsonst vom Hersteller, ja, und kann dann im Lancet oder in irgendeiner Fachzeitschrift publizieren. Oh, das ist doch geil.
Über seine Reise nach Guinea und seine Recherchen hat Hans Tolzin in Zusammenarbeit mit Nuviso nun eine Dokumentation produziert. Für die Refinanzierung bitten die Filmemacher in einem Crowdfunding um Mithilfe der Zuschauer. Sollte ein Teil der Produktionskosten wieder eingespielt werden, wird der Film kostenfrei im Internet veröffentlicht.
Gefällt euch unsere Arbeit? Dann unterstützt uns mit einem Nuoviso Premium Abo. Unter www.nuoviso.tv findet ihr weitere Informationen dazu. Wir sind gespannt auf euer Feedback zu unseren Beiträgen. Teilt bitte dieses Video und helft uns mit der Verbreitung dieser Informationen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Nuoviso Total. Tschüss!